Sie haben das ARD-Interview der Woche mit Jan-Frederik Willems. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Co-Vorsitzende der Die Linke-Gruppe im Bundestag, Heidi Reicheneck. Hallo, Frau Reicheneck.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Gerne. Frau Reicheneck, Sie wurden vor kurzem von den Kolleginnen und Kollegen von Funk zur TikTok-Queen der Linken gekrönt. Was braucht man so, um diesen royalen Status zu haben? Wie viele Likes haben Sie?
Ich habe jetzt gerade die 200.000 Follower geknackt, also Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Darauf bin ich auch ziemlich stolz. Und das war scheinbar ausschlaggebend.
Was ist das so im Vergleich zu anderen Politikerinnen und Politikern? Ist das viel, wenig?
Ich glaube, das ist eine der Politikerinnen mit der höchsten Reichweite. Ich glaube, der Kanzler ist noch vor mir, weil er der Kanzler ist. Und ich bin so weit vorne, obwohl ich in der Linken bin. Das ist auch schon eine Leistung. Und Sarah ist natürlich auch vor mir. Aber ansonsten wird es da oben recht dünn.
Und wenn man es vergleicht mit so Taylor Swift?
Ja, also ich glaube, den Vergleich würde ich mir niemals anmaßen.
Jetzt ist das mit den Videos im Hörfunk so eine Sache, deshalb kurzer Einschub. Wer auf Ihren Account geht, Frau Reicheneck, der findet Sie unter anderem, wie Sie in Fußballtrikots die UEFA kritisieren, wie Sie mit einer Kettensäge in der Hand sagen, die Rente wird zersägt. Was ist eigentlich Ihr eigenes Lieblingsvideo von sich selbst?
Oh, das ist schwierig. Also ich mag es überhaupt nicht, meine eigenen Videos zu sehen und ich mag es auch nicht, meine eigene Stimme zu hören. Deswegen lasse ich das andere entscheiden. Mir ist das viel wichtiger zu sehen, wie die Leute darauf reagieren.
Okay, diplomatische Antwort. Wir bleiben trotzdem mal in diesem TikTok-Duktus und ich habe gelesen, dass die Top 100 der TikTok-Videos so um die 16 Sekunden nur lang sind. Deshalb würde ich Ihnen ab und zu ganz gerne mal so 16-Sekunden-Statements entlocken. Kann mal schwieriger, kann mal leichter sein. Wir fangen mal an mit der ersten Frage und die, Sie haben ihn gerade schon erwähnt, der Kanzler ist mittlerweile auch auf TikTok. Und ich würde gerne von Ihnen in 16 Sekunden hören eine Stilkritik zum Kanzler-TikTok. Wie macht er sich?
Ich finde, der Kanzler setzt viel zu viel Fokus auf seine Aktentasche und viel zu wenig Fokus auf seine Politik, was wahrscheinlich daran liegt, dass er keine Politik zu verkaufen hat, die wirklich gut ist. Ich finde, er müsste die Zuschauerinnen und Zuschauer ernster nehmen und auch wirklich erklären, was macht er da und warum. Das würde helfen.
Ding, 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 ding. Das waren kaum 15 Sekunden und wir sind sogar schon ins Politische gekommen und gar nicht mal nur noch über die Aktentasche. Das ist schon mal ein Fortschritt. Wir bleiben mal bei TikTok und wir nehmen uns auch ein paar Sekunden mehr als nur die 16. Was ist denn Ihr Geheimnis auf TikTok? Warum funktioniert das bei Ihnen und bei anderen nicht so?
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Einmal bin ich authentisch. Also ich habe mir überlegt, was will ich auf TikTok, wen will ich erreichen? Ich möchte vor allem natürlich junge Menschen erreichen. Ich komme aus der Jugendhilfe, habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und möchte die für Politik begeistern, natürlich für linke Politik. Das ist das eine. Ich habe mir nie überlegt, wie werde ich besonders erfolgreich oder was muss ich machen, damit mich alle toll finden, sondern ich wollte schauen, was will ich rüberbringen. Also das ist das eine und eben die Augenhöhe, die ich schon erwähnt habe. Also wirklich auch Kommentare ernst nehmen, Fragen ernst nehmen, entsprechend reagieren und den Leuten zeigen, okay, was möchte ich politisch für euch verändern? Was wird dadurch besser, wenn linke Politik zum Beispiel umgesetzt wird? Und das funktioniert gut.
Jetzt hat es eben ganz gut geklappt in 16 Sekunden, aber jetzt ist ja auch das schon eine relativ kurze Zeit. Kriegt man alles in der Kürze von TikTok hin?
So ziemlich alles, weil ich sage immer, wer sein Thema wirklich verstanden hat, der kann das auch kurz zusammenfassen.
Aber es gibt ja auch gesellschaftlich hochkomplexe Probleme, die dann ganz gerne mal mit schnellen, einfachen Antworten beantwortet werden und das trägt ja so ein bisschen dazu bei, dass die Leute vielleicht teilweise nicht mehr in der Lage sind, lange Antworten zu verkraften. Machen wir es uns nicht dazu oder tragen wir dazu nicht zum Problem bei, wenn wir das alles immer kürzer und immer simpler machen?
Das Gute ist bei TikTok und auch gerade bei dem, was ich und mein Team machen, wir lügen nicht. Das ist total wild. Das ist nicht bei allen Politikerinnen und Politikern so. Aber alles, was wir sagen, hat eine Basis. Wir liefern Quellen dazu, die werden eingeblendet. Wir liefern Studien dazu. Wir haben überall einen Faktcheck dahinter, dass die Leute sich auch weiter informieren können. Das heißt, sie kriegen erstmal eine Info, worum geht es eigentlich? Was macht das mit meinem Leben? Und wenn sie dann mehr wissen wollen, dann können sie den Links folgen oder können auch mal nachfragen. Und ich glaube, so funktioniert das auch, weil dann kann man die Leute erstmal begeistern, kriegt erstmal Aufmerksamkeit und jeder kann dann für sich entscheiden, ist das für mich relevant oder nicht und kann sich weiter informieren. Ich glaube, das funktioniert.
Soweit Ihre Herangehensweise, jetzt wissen Sie vielleicht, worauf ich hinaus will, eine Partei, die sehr erfolgreich auf TikTok ist und die sehr kurze, sehr einfache Antworten liefert, ist die AfD. Sollte man eine Plattform so sehr aufwerten, auf der die AfD so stark vertreten ist und so viele junge Menschen abholt?
Naja, wir werten die Plattform ja nicht auf, sondern die Plattform hat sehr viele Nutzerinnen und Nutzer. In Deutschland sind es, glaube ich, über 20 Millionen Konten. Also man muss sich schon entscheiden, will ich mit diesen Menschen kommunizieren oder eben nicht. Und ich finde, ja, ich möchte das und ich möchte diese Plattform nicht der AfD überlassen. Und genau deswegen bin ich auch, als ich 2021 in den Bundestag gekommen bin, direkt bei TikTok durchgestartet.
Das war dann auch Ihr Start gerade bei TikTok?
Genau.
Okay, jetzt haben Sie gerade die Aktentasche des Kanzlers kritisiert, aber trotzdem insgesamt ist es gut, dass mehr Politiker da mitmachen. Der Kanzler, Söder, Merz, alle sind ja mittlerweile fast da.
Ja, absolut. Ich finde das absolut wichtig, dass viele Politikerinnen und Politiker da sind, aber die müssen dann, wie gesagt, auch über ihre Politik reden. Also ich finde, dass teilweise schon wirklich dreist, dass man so tut, als ob man auf TikTok jetzt rumtanzen muss oder Trends mitmachen muss und dann plötzlich der sympathische Politiker von nebenan ist. Es geht darum, Inhalte zu vermitteln und den Leuten auch klar zu erklären, was die Differenzen beispielsweise sind. Also man sollte die Leute schon so weit ernst nehmen. Und das, glaube ich, lassen viele noch so ein bisschen vermissen.
Das heißt, so eine Söder-Ist-Challenge, Heidi-Ist, wird es nicht geben, oder?
Mir wird ja immer vorgehalten, dass ich sehr viel esse. Das stimmt wohl auch. Wir haben da auch mal ein Video gemacht. Genau. Ja. Ich finde, man muss das gut mischen. Ne? Also man kann auch gerne mal solche Trends mitmachen. Man kann auch mit ein bisschen Ironie vorgehen. Das mache ich ja auch ganz viel. Aber am Ende geht es darum, unsere Politik nach vorne zu bringen. Am Ende geht es darum zu erklären, warum ist unser Rentenkonzept so, wie es ist? Warum wollen wir ein Rentensystem, in das alle einzahlen? Wie können wir das finanzieren? Was würde das verbessern? Es geht darum, sich zu fragen, welche Möglichkeiten gibt es, um die Mieten nach unten zu kriegen? Also den Mietendeckel beispielsweise, aber auch, dass der Staat wieder mehr in den sozialen Wohnungsbau investiert. Und das sind ja die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das sind ja auch die Themen, die die Menschen wirklich beschäftigen.
Jetzt ist natürlich aber auch die Plattform selbst so ein bisschen problematisch. Nicht nur die, generell Social Media. Die basieren ja schon darauf, dass Hass sich fortführt, dass da auf den Konflikt geguckt wird. Das ist ja das Geschäftsmodell auch von Facebook und Co. ursprünglich gewesen. Trägt man dazu nicht bei, diesen Leuten in die Tasche zu wirtschaften, die dann nur polarisierend quasi Geld machen?
Das ist ein Riesenproblem, dass Algorithmen so funktionieren. Traurigerweise funktionieren ja klassische Medien auch nicht anders. Also auch da wird ja so geschrieben, dass geklickt wird. Das ist ja vollkommen klar. Das ist eine gewisse ökonomische Überlegung, die dahinter steckt. Aber ich finde es wichtig, dass man auf diesen Plattformen diesen ganzen Hass eben auch etwas entgegensetzen kann und zeigen kann, ja, die sind sehr laut, aber sie sind trotzdem noch nicht so viele, wie sie gerne wären.
Was ist eigentlich Ihre Lieblingsplattform? TikTok, Insta, sie sind ja überall vertreten.
Das ist schwierig. Also momentan ist es, glaube ich, wirklich TikTok, weil ich da so eine nette Community aufgebaut habe. Also da sind sehr viele Menschen, die auch regelmäßig kommentieren, meine Videos teilen, auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Aber Instagram ist genauso toll, weil da habe ich noch die Kapazitäten, auf die Nachrichten zu antworten. Bei TikTok ist es zu viel und bei Instagram kann ich nochmal direkt in den Austausch treten. Also auch das ist ja ein wichtiger Aspekt, wirklich dieser Austausch. Das ist ja nichts anderes als das, was ich zum Beispiel am Infostand mache, wenn ich durch das Land fahre und mit Leuten direkt rede. Das Gleiche mache ich in den sozialen Medien auch.
Wie viel Hass und Hetze kriegen Sie da?
Es hält sich überraschend noch in Grenzen. Also es gibt immer mal so die klassischen Beleidigungen, gerade auch als Frau. Da wird man ja auch gerne mal auf sein Äußeres reduziert und da wird einem sonst was an den Hals gewünscht. Aber ich habe, wie gesagt, sehr viele Leute, die, wenn solche Kommentare kommen, auch direkt reagieren. Und wir haben auch einen starken Filter eingestellt. Also so einen Mist lasse ich da auch nicht stehen.
Wir kommen bestimmt nochmal auf TikTok oder Social Media zu sprechen, aber wir widmen uns jetzt mal erwachsenen, ernsten Themen. Obacht, wir reden über die Europawahl. Frau Reicheneck, Ihre Partei hat bei der Europawahl keine 3% mehr erreicht. Im Vergleich zu 2019 haben sie sich halbiert. Versuchen wir es mal ganz diabolisch wieder auf TikTok-Länge in 16 Sekunden. Was ist bei der Europawahl für Sie schiefgelaufen?
Also wir müssen ganz klar sagen, das war ein Schlag ins Gesicht, dieses Ergebnis. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Wir haben es nicht geschafft, die Inhalte, die uns von anderen unterscheiden, nach vorne zu stellen. Und wir haben scheinbar auch nicht die Personen gehabt, die das authentisch vermitteln können. Und daran müssen wir arbeiten. Ich denke, wir müssen wieder auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Was verbessert die Linke im Alltag?
Ja, lassen wir noch gelten. 17 Sekunden, das könnte.
Ich habe langsam
noch
geredet für meine Verhältnisse.
Sonst wären wir. Könnte es trotzdem auch mit 17 Sekunden bestimmt noch in die Top 100 schaffen. Vielleicht mal ausgeruhter. Sie haben gerade gesagt, soziale Gerechtigkeit als Thema mehr nach vorne stellen. Wurden die Themen falsch gesetzt in der Europawahl, im Wahlkampf?
Also Europa ist für uns sowieso immer ein schwieriges Feld. Es ist eine Protestwahl für die Menschen, ist nicht immer so ganz klar, was machen die da im Europäischen Parlament, was hat das auf mich für einen Einfluss, aber das kann halt als Ausrede einfach nicht gelten. Ich denke, wir müssen als Linke generell genau schauen, wie wollen wir uns strukturell, inhaltlich, auch personell neu aufstellen, weil wir ja mit dem, was wir jetzt seit Jahren machen, nicht erfolgreich sind. So, also das muss man ganz klar sagen. Und in meinen Augen sind eben die Themen soziale Gerechtigkeit. Und wenn ich das sage, meine ich zum Beispiel die Frage faire Löhne, da meine ich die Frage bezahlbare Mieten, da meine ich die Frage würdevolle Rente. Das ist unsere Kernkompetenz, da liefern wir auch Konzepte und genauso gehört natürlich das Thema Frieden dazu. Also auch, dass wir eine Friedenspartei sind, haben wir überhaupt nicht mehr uns getraut, nach vorne zu stellen. Dabei können wir das ja wirklich mit Stolz behaupten, dass wir seit Jahr und Tag uns ganz massiv gegen die Militarisierung der Gesellschaft einsetzen, die gerade wieder vonstatten geht. Also ich sage mal Wehrpflicht, ich sage, der Verteidigungsetat wird immer größer, während im sozialen Bereich immer weiter gespart wird, die Krankenhäuser schließen und so weiter. Gleichzeitig schaffen wir immer mehr Waffen an. Das kann es ja nicht sein. Und da sind wir als Linke die Partei, die das authentisch vertritt. Aber das müssen wir uns auch trauen.
Gerade Sie haben Friedenspartei angesprochen. Gesine Lötsch hat jetzt quasi eine frustrierte Abrechnung veröffentlicht. Sie wird nicht wieder antreten bei der nächsten Bundestagswahl. Und das war ja eine von den drei Abgeordneten, die ihn, gut deutsch gesagt, den Arsch gerettet hat bei der letzten Bundestagswahl, ja, weil sie so über die Grundmandateklausel sie überhaupt erst in den Bundestag gebracht hat. Die hat auch gesagt, wir haben keine gemeinsame Stimme in Sachen Krieg und Frieden. Wie sehr hat diese Abrechnung von Frau Lötsch Sie getroffen?
Also ich teile Ihre Kritik, von daher bin ich da relativ entspannt und ich finde auch Abrechnung und frustriert abgewendet, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Also sie hat ja auch ganz klar gesagt, sie hat schon für sich entschieden, nicht nochmal anzutreten. 23 Jahre im Bundestag sind genug und ich habe da größten Respekt davor, dass es auch noch Politikerinnen gibt, die das begreifen und dann nicht bis zum Ende aller Tage sitzen und einfach fleißig sich Geld einstecken. Das muss man ja auch mal klar sagen. Sie ist auch bereit, weiter in der Partei natürlich aktiv mitzukämpfen, die Nachfolge, die diesen Wahlkreis übernimmt, zu unterstützen und dafür bin ich erstmal dankbar. Und von daher finde ich, dass man aber genau solche Stimmen wie ihre jetzt auch mal sich zu Herzen nehmen muss.
Eine andere Stimme in der Richtung ist Ihr Kandidat auf Platz 4 gewesen, Gerhard Rabert. Der spricht von Inkompetenz, Arroganz und Respektlosigkeit der Partei ihm gegenüber in diesem Wahlkampf. Wie geht man damit um?
Ja, also ich bin ja jetzt nicht im Parteivorstand, beziehungsweise bin ich jetzt auch nicht Teil des Karl-Liebknecht-Hauses. Deswegen ist das für mich natürlich sehr schwer, das konkret zu benennen, wo gab es wirklich die Probleme. Aber ich weiß, dass unsere Parteivorsitzende Janine Wissler da im engen Austausch mit Gerhard Rabert steht, um genau eben diese Probleme aufzuarbeiten und eben auch ganz klar zu sagen, dass es uns sehr leid tut, dass das so gelaufen ist und dass es bei uns natürlich gerade sehr viele Probleme gibt. Das aufzuarbeiten, finde ich, sind wir nicht nur ihm, sondern auch unseren Wählerinnen und Wählern schuldig und den Leuten, die uns mal gewählt haben vor allen Dingen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gerhard Rabert auch weiter eine wichtige Rolle für die Linke spielen wird.
Sie haben eingangs erwähnt, dass die Europawahlen ja auch oft eine Protestwahl sind, so eine Gegenwahl zu nationalen Wahlen. Warum haben Sie von diesen Protest denn aber nicht profitieren können? Es gibt ja andere, die haben's.
Ja, weil wir vielleicht diesen Protestaspekt nicht so sehr nach vorne gestellt haben. Also wir haben es nicht geschafft zu zeigen, ja, wir sind Teil der Politik, wir sind eine politische Partei, aber wir haben vollkommen andere Ansätze als das, was zum Beispiel gerade die Regierung vertritt. Also wir sind diejenigen, die eben nicht diesen Kürzungshaushalt mitmachen, den ich gerade schon angesprochen hatte. Und genau dieses Unterscheidungsmerkmal müssen wir mehr nach vorne bringen. Es reicht halt nicht immer nur gegen rechts zu sein. Das sind wir natürlich. Also wenn man links ist, ist man auch antifaschistisch. Das liegt bei uns quasi in der DNA. Aber was macht es denn mit den Leuten, wenn ich sage, wir sind gegen rechts? Was heißt das denn überhaupt? Ich muss doch sagen, wofür ich bin, was ich ändern will, was ich für die Leute besser machen will. Und das haben wir ja, sage ich mal, im Gepäck. Das müssen wir nur nach vorne setzen. Und da ist für mich, ich sage es nochmal, das Thema Rente ein ganz zentrales. Ja, also immer mehr Menschen fallen in Altersarmut. Menschen, die jahrzehntelang geackert und malocht haben, in Schichten von früh bis spät, die sitzen jetzt da und sollen irgendwie zum Amt gehen, Anträge ausfüllen, die sollen irgendwie zur Tafel gehen. Das hat auch mit Respekt und Würde, was immer alle Parteien groß nach vorne hängen, nichts zu tun. Und wir haben ein Konzept, das sich an Österreich orientiert, wo es auch funktioniert, übrigens auch keine kommunistische Diktatur. Und genau das wollen wir umsetzen und das liefern wir und das müssen wir doch nach vorne stellen. Warum machen wir das nicht? Sollte sich ändern. Und ändert sich auch. Die Gruppe macht das.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Heidi Reicheneck, Co-Vorsitzende der linken Gruppe im Bundestag. Frau Reicheneck, wir gehen mal weg von den Europawahlen und schauen in die Zukunft in Richtung Landtagswahlen, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wir fangen direkt nochmal an mit 16 Sekunden. Wie wollen Sie für diese drei Landtagswahlen die Kurswende schaffen ab jetzt?
Wir haben in den Ländern und den Kommunen unglaublich engagierte Genossinnen und Genossen, die mit ihrem Gesicht für die Partei stehen. Das heißt, wir sind vor Ort, wir machen dort Sozialberatung, wir zeigen, was wir im Alltag ändern und wir stellen die Themen in den Fokus, die die Leute bewegen. Und das ist beispielsweise auch ein kostenfreies Essen in Kitas und Schulen wie in Brandenburg und das unterstützen wir auf allen Ebenen.
16 Sekunden, Sie halten sich sehr strikt an die TikTok-Länge, das hat sich gut verinnerlicht.
Ich halte mich an die Vorgaben, die ich hier bekomme, natürlich.
Sie sind ja gerade selbst auf Marktplatztour durch die kleinen Orte im Osten. Was erleben Sie persönlich da, wenn Sie auf den Marktplätzen stehen?
Ich erlebe sehr viel Frust mit der Politik, was ich aber total verstehen kann, weil ich bin auch mega frustriert. Also auch ich bin ja nicht glücklich mit dem, was die Regierung macht. Und ich finde das total wichtig, das abzufangen und zu sagen, okay, es gäbe andere Konzepte und die auch zu zeigen. Und die Leute sind auch wirklich froh, dass mal jemand auftaucht, auch in den kleinen und mittleren Städten und eben nicht nur in den Großstädten. Dass wir auch auftauchen mit unseren Abgeordneten. Wir haben Material dabei, wir haben irgendwie große Stellwände, Airframes heißt das ja jetzt neudeutsch, das wird dann so aufgeblasen. Und das macht Eindruck, dass wir sagen, wir möchten bei euch vor Ort sein. Wir möchten nicht nur in Berlin rumsitzen in diesem Raumschiff, sondern wir möchten raus. Das zeichnet uns als Linke ja auch aus.
Aber Sie standen ja schon immer für eine Partei, die im Osten verwurzelt ist. Wurde das in den letzten Jahren nicht gemacht oder wie erklärt sich, dass die Zahlen so runtergegangen sind für Sie?
Ich glaube, wir haben es zu wenig deutlich gemacht, dass wir die einzige Ostpartei sind. Also wir sind immer die Partei gewesen.
Ich würde Sarah Wagen nicht widersprechen, glaube ich.
Ja, ich sehe da aber gar nicht mal so viele Ostdeutsche, ehrlicherweise. Wo sind die denn alle bei der Bundestagsgruppe? Also es hält sich sehr an Grenzen. Das ist immer ganz spannend, das macht die AfD nämlich auch. Die sagt auch, wir sind die Ostpartei, aber gucken sich mal das Spitzenpersonal, wenn man das so nennen kann, an. Da ist ein Quoten-Ossi dabei, der Chrupalla, und dann hört es aber auch schon auf. Die nutzen den Osten aus, um Stimmen zu generieren. Sie nutzen diesen Frust und diese Wut, die vollkommen berechtigt ist, weil seit der Wende da immer noch so viele strukturelle Probleme sind. Ne? Der Lohnunterschied ist riesig, Rentenunterschied ist ein Problem. Die ganze Infrastruktur wurde kaputt gespart, also ist jetzt die Bahn will irgendwie Trassen abbauen und so weiter. Die nutzen diesen Frust, um Wählerstimmen zu bekommen. Wir wollen aber die Situation wirklich verbessern. Das ist natürlich schwerer zu zeigen und umzusetzen als das, was jetzt eine AfD beispielsweise macht.
Wie kriegen die das besser hin? Weil offensichtlich läuft es für die ja runder als für Sie im Osten.
Ja, weil sie sich, glaube ich, mehr trauen. Und ich sag mal, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Also was sie da behaupten, gerade die AfD, die lügen ja. Also die haben eine Sozialpolitik, die die Menschen im Osten oder auch generell in Deutschland deutlich schlechter stellen würde. Sie wollen keinen vernünftigen Mindestlohn. Sie wollen, dass die Leute später in Rente gehen. Sie sind gegen die Gewerkschaften und gegen Tarifbindungen. Es interessiert sie nicht, dass es zum Beispiel Angebote gegen Gewalt an Frauen gibt. Da wird immer nur versucht, die Migrationskarte zu ziehen. Aber mit den sozialen Fragen haben die gar nichts zu tun. Und sie merken, ich werde auch sauer. Ich bin Ostdeutsche und es nervt mich wirklich tierisch, dass diese Parteien da solchen Erfolg haben und die Leute quasi nochmal ausbeuten.
Was sind denn Elemente, gerade wenn wir jetzt mal in Richtung Bündnis Sahra Wagenknecht schauen, wir reden ja nicht davon, dass sie die Politik übernehmen müssen oder wollen oder sollen, aber was sind Elemente, wo sie vielleicht auch von denen was lernen können, wie man einfach erfolgreicher wird?
Ich glaube, meine Partei hat ein großes Problem damit, sich öffentlich gut darzustellen. Also unsere Öffentlichkeitsarbeit muss anders werden. Wir haben ja wie natürlich alle Parteien die allerbesten Konzepte, ist ja ganz klar. Ich meine, bei uns stimmt's, sonst wäre ich da ja nicht. Aber wir schaffen das nicht, die nach draußen zu tragen. Und ich kann noch ganz viele Papiere schreiben und ganz viele Anträge stellen und kleine Anfragen und dann auch sagen, wie toll ich parlamentarisch arbeite. Aber das kommt halt nirgends an. Und das machen sowohl BSW als auch AfD leider deutlich besser. Die haben da einfach diesen Bezug zu den Leuten, diese Öffentlichkeitsarbeit, die funktioniert. Das muss man sich anschauen. Das konnte auch mal eine FDP vor ein paar Jahren ganz gut. Mittlerweile schaffen sie das nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall was, wo wir besser werden müssen, klar. Ohne uns natürlich an dem zu orientieren, was da passiert.
Inwiefern müssen sie vielleicht auch einfach geschlossener sein? Inwiefern müssen sie vielleicht diese Querelen, die sie da doch bei vielen programmatischen Entscheidungen haben, nicht nach außen tragen? Machen sie das professionell genug in letzter Zeit?
Ich denke schon. Also seit Sören Pellmann und ich Gruppenvorsitzende sind, ist es ja sehr ruhig geworden, weil alles, was es an Debatten gibt, eben intern ausgetragen wird. Das ist auch richtig so. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, es war natürlich auch immer ein bisschen Geschäftsmodell, da Streit zu sehen. Aber also bei den anderen Parteien ist das ja nicht anders. Da gibt es so unterschiedliche Meinungen. Die spalten sich nicht auf, das ist richtig. Aber der Streit ist da. Aber der wird nie als so tragisch empfunden wie bei uns. Bei uns wird ja immer sehr darauf fokussiert, ach, die Linke streitet sich schon wieder. Ja, aber wenn ich sehe, wie zum Beispiel bei den Grünen die Position von einem Anton Hofreiter mit dem der Gesamtpartei auseinandergehen, da sind ja genau die gleichen Fragen. Eine SPD, die irgendwie 8 Spitzenpärchen ins Rennen schickt, um irgendwie den Bundesvorsitz zu klären, da ist das vollkommen okay und demokratisch. Wenn bei uns kandidiert wird, wenn 4 Personen kandidieren, dann ist das irgendwie das große Drama. Also da misst man auch so ein bisschen mit zweierlei Maß. Nein. Und jetzt hatten wir halt diese Abspaltung, das ist nicht schön, aber jetzt muss man eben nach vorne schauen.
Im Nachgang der Europawahl wurde wieder einmal viel über das unterschiedliche Wahlverhalten in Ost und West gesprochen. Und es wird viel kritisiert, dass immer nur über und nicht mit den Menschen aus dem Osten gesprochen wird. Sie haben es eben schon selbst angesprochen. Sie sind in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen. Insofern machen wir es doch besser und sprechen miteinander. Warum ist das Wahlverhalten so anders im Osten als im Westen?
Naja, weil die Voraussetzungen natürlich andere sind. Also wir hatten die Wiedervereinigung vor 34 Jahren, aber viel ist noch nicht so einig. Also ich hatte das ja schon angedeutet, es gibt große soziale Unterschiede in den Löhnen, in den Renten, aber eben auch in der Infrastruktur. Also die Bahn, die abgebaut wurde, die Krankenhäuser, die schließen, die Kitas, die zumachen und so weiter. Und natürlich ist da ein gewisser Frust. Und die Zivilgesellschaft, die sich im Westen entwickelt hat, die gerade auch von Gewerkschaften, auch von Kirchen getragen wird, die baut sich im Osten ja erst seit 30 Jahren wieder richtig auf. Und das macht schon durchaus einen Unterschied. Und das Problem ist auch einfach, dass der Staat sich sehr zurückgezogen hat aus der Daseinsvorsorge im Osten, auch aus den Angeboten, die es im Osten gibt für die Zivilgesellschaft. Und das war natürlich ein riesengroßer Fehler. So kann das natürlich nicht funktionieren. Aber ich sage nochmal, die beste Sozialpolitik ist das Einzige, was hilft, gegen die Tendenz rechts zu wählen. Da gibt es massenhaft Studien, die ganz deutlich zeigen, wenn man 1% in den Sozialausgaben kürzt, dann steigen die Rechten um 3%. Also sollte man sich vielleicht langsam mal Gedanken machen, ob man die Leute immer nur dazu aufruft, sich auf die Straße zu stellen, gegen rechts zu sein, oder ob man einfach mal eine soziale Politik macht, um aber das zu unterstützen.
Gerade wenn Sie sagen, Sozialpolitik wird um 1% gekürzt, die Rechten steigen um mehrere Prozentpunkte, warum zahlt es nicht bei Ihnen ein? Sie sagen doch auch pro Sozialpolitik und mehr Ausgaben im sozialen Bereich.
Ja, wir sind ja nicht rechts. Das ist schon mal der große Unterschied. Und diese Studien zeigen eben ganz klar, dass dann die Leute, die mit einfachen Antworten kommen, mit Antworten der Abgrenzung, der Ausgrenzung, dass das dann steigt, weil eben, wenn ein Sozialstaat zusammengespart wird, also das solidarische Zusammenhalten immer weniger wird, naja, dann suchen sich die Leute natürlich andere Möglichkeiten, um sich irgendwie zu schützen. Und das ist dann eben auch oft eine Gemeinschaft, die irgendwie auf einem Staat basiert oder auf einer Herkunft oder sonst was. Und genau deswegen muss man entsprechend auch gegen rechts vorgehen, indem man eine soziale Politik stärkt. Das wäre besser für unser gesamtes Land. Aber das erwarte ich dann jetzt auch mal von der Ampel, genauso wie von der CDU/CSU.
Eine andere Wahlgruppe, auf die oft geschaut wird, und das ist, glaube ich, für uns nicht uninteressant. Sie sind 36 Jahre alt, wenn ich in Mathe richtig gerechnet habe. In der Altersgruppe bin ich auch. In unserer Gruppe wählen 20% die AfD. Das hat sich krass gedreht in den letzten Wahlen. Wie ist es dazu gekommen?
Naja, leider wählen ja in allen Altersgruppen die Leute so stark die AfD, außer bei den über 70-Jährigen. Und ich glaube, die wissen auch noch ganz genau, was dann droht. Das sollte man sich vielleicht auch mal wieder in Erinnerung rufen. Ja, die AfD schafft es natürlich, einfache Lösungen anzubieten. Ne? Also seien es jetzt über die sozialen Medien, und viele junge Menschen informieren sich eben auch zentral über soziale Medien, oder sei es auf andere Art und Weise. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Junge Menschen sind gefrustet, das sagen die auch offen. Sie sagen ja ganz klar, was ihre Sorgen sind. Die hohen Mieten machen ihnen Angst, die Kriege machen ihnen Angst, die Inflation macht ihnen Angst. Aber die Politik bietet keine Lösung, also zumindest die Regierungspolitik, um diese Ängste zu vermindern. Ja, natürlich wenden die sich dann anderen zu. Ich finde das nicht gut und ich unterstütze das nicht. Und ich versuche auch immer mehr junge Menschen aufzuklären, was denn wirklich passiert, wenn sie eine AfD beispielsweise wählen. Aber das ist natürlich ein langer Kampf. Hilfreich wäre es eben, wenn man Politik für diese jungen Menschen macht, wenn man nicht immer nur sagt, ja, ach toll, wenn ihr mal mit uns redet, sondern dann auch drauf hört und dann zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Ausbildungsgehalt zum Leben reicht oder dass das BAföG zum Leben reicht oder dass es eben bessere Schulsozialarbeit gibt und offene Jugendarbeit. Das wären ja mal wirklich Maßnahmen, die jungen Menschen helfen. Aber solange ich nur sage, oh, das ist ja doof, dass ihr rechts wählt, das dürft ihr aber nicht, naja, was ist das denn für eine Art und Weise, mit jungen Menschen umzugehen?
Jetzt haben Sie gerade selbst ein Stichwort geliefert, Sozialarbeit. Ich habe gelesen, dass Sie vor Ihrer Parteikarriere für ein Projekt der evangelischen Kirche gearbeitet haben, wo Sie Radikalisierungsprävention unter anderem für Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und dem Irak gemacht haben. Deshalb wollte ich mal bei Ihnen nachfragen, geben Sie uns mal einen Eindruck, wie verhindert man Radikalisierung?
Also es war dieses Demokratie-Leben-Projekt, das ja in aller Munde ist, und da hat mein Träger sozusagen den Antrag gestellt, und in dem Bereich habe ich im Demokratiestärkungsbereich und Radikalisierungspräventionsbereich gearbeitet. Und ich glaube, das ist genau auch der zentrale Punkt. Diese Präventionsarbeit, die muss es flächendeckend geben und die muss gut ausfinanziert sein. Also wir streiten um jede Million, wenn es um Demokratieförderung und um Sozialarbeit geht. Die werden aber alle unglaublich sinnvoll angelegt. Also wir brauchen mehr strukturelle Förderung. Beispielsweise auch, das wird vielleicht nicht vielen bekannt sein, es gibt auf Bundesebene den Kinder- und Jugendplan. Damit kann der Bund zum Beispiel Träger unterstützen, die dann einen offenen Jugendtreff betreiben oder die ein Freizeitangebot anbieten. Und der wird seit Jahren nicht erhöht. Wir hatten sogar im letzten Jahr Debatte, dass er gekürzt werden soll. Und genau das wären aber Stellschrauben, womit man unglaublich viel Positives bewegen könnte. Vor allen Dingen, weil die Leute, die da hauptamtlich aktiv sind, auch viel Ehrenamt aktivieren. Also es könnte so einfach sein, wenn man dann endlich mal akzeptiert, dass die schwarze Null nicht unser oberstes Ziel ist, sondern dass sie unser Land kaputt macht.
Aber da geht es ja um die Strukturen. Was kann man denn faktisch in der Arbeit mit den Menschen machen, um die Radikalisierung zu bewahren?
Also Radikalisierung funktioniert ja wirklich in Stufen. Das heißt, die Menschen sind frustriert aus irgendeinem Grund. Das ist egal, ob die sich dann Richtung rechts bewegen oder Richtung Islamismus. Die sind mit irgendwas in ihrem Leben unzufrieden. Sei das jetzt wirklich objektiv richtig oder auch wenn das nur gefühlt ist. Und die suchen dann Anschluss. Und damit schaffen das ja solche Gruppen, an diese Leute ranzukommen. Also die sagen, hey, du hast total recht. Natürlich geht's dir schlecht. Das liegt aber daran, weil hier so viele Ausländer sind. Oder es liegt daran, dass unsere Religion unterdrückt wird. Also irgend so ein Quatsch findet sich immer so ein Anschlusspunkt. Und wenn man die Leute damit einmal reingezogen hat, dann fängt diese Radikalisierung an. Das heißt, dann wird denen deutlich gemacht, du gehörst zu einer Gruppe, die ist was Besonderes, aus welchen Gründen auch immer, die anderen eben nicht, wir müssen die bekämpfen, und dann geht das Schritt für Schritt. Und da muss man eben an diesem Anfangspunkt ansetzen, nämlich dass diese Gruppen überhaupt keinen Ansatzpunkt finden, sondern dass wir an junge Menschen, aber auch ältere Menschen rangehen, die ein soziales Problem haben, die sich benachteiligt fühlen oder es auch wirklich sind, und denen eine demokratische Alternative zeigen. Das würde uns am Ende, wenn es dann wirklich darum geht, wieder zu deradikalisieren, sehr viel Arbeit, sehr viel Sorge ersparen.
Wie viel kann man da über TikTok zum Beispiel schaffen?
Ich glaube, TikTok hilft auf jeden Fall, junge Menschen zu erreichen und ihnen eben zu zeigen, hey, du bist nicht allein, es liegt nicht an dir, sondern es ist auch oft ein strukturelles Problem, dass es dir gerade so schlecht geht. Und in diesen Strukturen können wir gemeinsam was ändern. Also auch diese Selbstwirksamkeit anzusprechen. Wir können gemeinsam was ändern. Ich brauche natürlich eure Unterstützung, damit ich stärker im Bundestag bin, aber ich unterstütze euch auch, indem ich euch die Informationen liefere, indem ich euch zuhöre, indem ich das mit aufgreife und dann versuche, in die Politik umzusetzen. Also da eben nochmal diese Augenhöhe zu betonen, dieses gemeinsame Vorgehen. Ich will nicht die Stellvertreterin sein für alle. Also ich mache das für die, die keine Energie mehr haben am Ende des Tages, ne? Die von früh bis spät arbeiten, die noch jemanden pflegen müssen, das Kind in die Kita bringen, für die will ich da sein, weil es ist unglaublich frech, denen jetzt auch noch aufzubürden, dass sie jetzt auch noch die Politik regeln sollen. Aber ich will natürlich, dass die Kraft haben und auch das wollen, sich auch natürlich um sich selbst kümmern können und diese Möglichkeiten haben und einbezogen werden. Und ich glaube, das ist das, wo TikTok helfen kann, eben diesen direkten Kontakt herzustellen.
Das war das ARD-Interview der Woche mit Heidi Reicheneck, Co-Vorsitzende der Die Linke-Gruppe im Bundestag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Immer gerne. Vielen Dank.